Manches hat in Alpbach eine lange Geschichte und manches eine sehr kurze. Die farbenfrohe Pride Parade gehört zu den noch recht jungen Traditionen, aber eine Tradition ist sie gewiss, denn zum bereits vierten Mal zog der Tross der LGBTQIA+-Aktivistinnen und Aktivisten am Dienstagnachmittag mit Lautsprechern und Bannern ausgestattet vom Kongresszentrum durch den Ort bis zur Hauptschule und wieder zurück.
Because hate and fear against LGBTIQ people here in Europe also is on the rise. But the basis for this fear and for this hate is the unknown. You can only hate, you can only be afraid of the people, of the groups you do not know. But we are no strangers to you. We are your neighbors, your co-workers, your conference co-attendees, your family members, your friends. And we invite you to join us and to go with us.
Diesmal wollten die Organisatoren der Pride von der Initiativgruppe Alpbach Wien vor allem auf die zunehmende Bedrohung für queere Menschen durch aktuelle rechtspopulistische Bewegungen aufmerksam machen. Und wie bereits in den vergangenen Jahren war die grüne Justizministerin Alma Sadic politischer Ehrengast dieser Pride Parade und sprach dann bei der anschließenden Kundgebung vor dem Kongress. Apropos MinisterInnen, in diesem Jahr ist die Bundespolitik etwas abgelenkt, wie es scheint. Außenminister Alexander Schallenberg musste ja leider aus gesundheitlichen Gründen seinen Besuch in Alpbach absagen, aber auch Finanzminister Magnus Brunner hat nun seine Teilnahme an der Eröffnung der Austria in Europe Days unerwartet abgesagt. Gar nicht erst angekündigt war Bundeskanzler Karl Nehammer. So wenig vor allem ÖVP-Ministerpräsenz wie in diesem Jahr gab es schon lange nicht.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.
Zugegeben, der Osten Europas war im Westen schon populärer, als er heute ist. 1989 stürzte der sogenannte Ostblock, festgefügt wie für ewige Zeiten, binnen weniger Monate in sich zusammen. Vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer verabschiedeten sich die Staaten, die unter der Kuratel der Sowjetunion gestanden waren, aus dem Imperium, dessen unterworfene Provinzen sie nicht länger bleiben wollten.
Das war die Stimme des Salzburger Schriftstellers Karl Markus Gauß. Er hat am Montagabend im Böglerhof aus seinem Essay »Wie sieht der Osten den Westen?« vorgelesen.
Der Nationalismus hat im Osten viele Gesichter, aber er zeigt auch im Westen manch ekelhafte Fratze.
Darin geht es vor allem um die komplexen, oft widersprüchlichen Beziehungen zwischen dem Westen und Osten Europas. Und der Text entstammt dem ganz neuen Essayband 22 Lessons from Europe, der eben am Montag in Alpbach präsentiert wurde. Der Ökonom Thomas Wieser und Johanna Meyer, die Professorin für Organisationswissenschaften an der Hertie School Berlin, haben auf Einladung der Erste Stiftung und mit Unterstützung von Christian Seiler diesen Band zusammengetragen und herausgebracht. Texte beigesteuert haben etwa auch Ivan Krastev, Philipp Blom, Tim Judah, Stefan Lehne, Anna-Maria Lusardi und die frühere Außenministerin Ursula Plasnik. Wer mehr von dem Herausgeberduo und diesem Band erfahren will, der sollte sich die Aufzeichnung unseres Live-Podcasts aus Alpbach genau anhören. Die beiden waren nämlich bei mir zu Gast und unser Interview senden wir am kommenden Samstag, am 31. August, im Podcast-Kanal Was wichtig ist. Ja, und was hat jetzt meine Kollegin Eva Wienreuther heute noch für uns?
Auch in dieser Folge befassen wir uns wieder mit Themen, die am Forum diskutiert werden. Ein Track, der natürlich auf großes Interesse stößt, ist das Thema künstlicher Intelligenz. Anna Simic wird in diesem Jahr die vier Veranstaltungen zum Thema moderieren. Sie ist selbst CEO der AI-Digitalisierungsagentur Engage. Außerdem sitzt sie seit kurzem im Aufsichtsrat der ASFINAG. Zwei Panels hat sie bereits hinter sich. Und sie findet, dass die Einstellungen zu KI in diesem Jahr deutlich positiver sind als im Vorjahr. Auch wenn es um den Verlust von Arbeitsplätzen geht.
Wir haben heuer im AI-Track das Thema KI mit dem Thema Demokratie und Zukunft der Arbeit verschnitten. Und daran erkennt man gleich, dass die KI so als eine grundlegende Technologie betrachtet wird, die uns in ziemlich allen Lebensbereichen betreffen wird. Und das Interessante war, unser Fokus in heuriger Diskussion lag an Entwicklung umsetzbarer Ideen, wie man diese Technologie für das Gute der EU, für das Gute der Menschen in der EU, in Europa auch nutzen kann. In Erinnerung, letztes Jahr war KI natürlich auch ein präsentes Thema, aber da war noch sehr viel Angst und Nicht-Unverständnis und das war heuer eben ganz anders.
Wie kann man die KI eben in Europa umsetzen? Also auf was für Lösungen seid ihr da gekommen?
Ja, das war insofern interessant, weil dadurch, dass es so ein breites Thema war, waren auch viele Ideen, die sehr viele Bereiche, also von der Stärkung der Infrastruktur, zum Beispiel der europäischen Infrastruktur, es war ein riesiges Thema, wie wir da unsere digitale Souveränität zum Beispiel stärken könnten. Dann war ein großes Thema, wie wir KI in das Bildungssystem integrieren und die Lehrenden stärken können. Aber dann nicht nur die Lehrenden für die Schüler, sondern auch die Erwachsenenbildung war ein Thema und auch ein Bedarf wurde erkannt. Und dann war zum Beispiel auch ein Thema, wie man die Modelle, die KI-Modelle transparenter und vertrauensvoller machen kann, weil das Vertrauen in die KI stärkt natürlich auch dann die Nutzung und macht es auch nützlicher. Aber es waren dann auch zum Beispiel Ideen, das fand ich interessant, wie man die Regulierung, die schon auch kritisch durchleuchtet wurde, in die Rest der Welt exportieren könnte. Das könnte ja ein Vorteil der EU sein zum Beispiel, dass man diese Regulierung haben. Also man sieht, es waren von bis Themen und Ideen ich bin dann sehr, sehr gespannt. Es waren auch sehr viele individuelle Ideen, wo sich einfach Menschen dann in den Diskussionen, in den Hikes überlegt haben, ja, wie könnte ich beitragen, wie betrifft mich das? Und viele haben dann gesagt, ich werde einen KI-Praktikanten mir zulegen und es ausprobieren. Ich werde mir das viel umfassende Gratis-Angebot an Kursen, es wurde auch zum Beispiel Google-Angebot erwähnt, einfach nutzen und mich damit beschäftigen und etwas lernen. Oder ich werde mir, da war ein Unternehmer dabei, der gesagt hat, ich werde mir jetzt überlegen, wo könnte ich das nächste Unternehmen in diesem Umfeld gründen und da auch beitragen.
Das zweite Panel ging ja eigentlich um das Thema Arbeit. Zu was für am Schluss seid ihr dort gekommen?
Das war super interessant. Wir hatten eine OECD-Arbeitsmarktexpertin zum Beispiel dabei, die viele Daten gebracht hat, um aufzuklären, dass alles nicht so schwarz ist, wie es oft gelesen wird, dass alle oder viele Jobs verschwinden werden, sondern dass die Realität eigentlich ganz eine andere ist, dass noch nicht so viel KI-Integration in der Arbeitswelt stattfindet, dass es noch sehr viel Bedarf an Fachkräften gibt und dass der Weg da eigentlich viel langsamer ist und sein wird, und die Daten zeigen das, als wir das vielleicht emotional ein bisschen wahrnehmen aus den Diskussionen. Und das hat beruhigt, aber gleichzeitig war auch klar aus der Diskussion, dass wir nicht wissen, was in ein paar Jahren ist. Also dass die Zukunft tatsächlich sehr, auch für Forschende, sehr unvorhersehbar ist. Eine sehr wichtige Erkenntnis haben wir bei der Zukunft der Arbeit gewonnen, ist, dass die Menschen, die mit der KI arbeiten, tatsächlich produktiver sind, weniger Fehler machen und wesentlich zufriedener in ihrer Arbeit sind. Und wir hatten auch ein Beispiel einer Dame, die selber diesen Weg gegangen ist und sehr viel auch als Role Model agiert. Und sie hat tatsächlich gestrahlt, sie war voller Optimismus und Energie. Natürlich ist das nur ein Beispiel, aber man sieht, dass sozusagen gegenüber dieser Angst vor Jobverlust auch sehr viel Optimismus herrscht, dass man sich durch die KI und mit der KI stärken kann.
Kannst du dieses Beispiel ein bisschen konkretisieren? In welchem Bereich hat die gearbeitet?
Ja, es war eine Softwareentwicklerin bei einer großen Bank in Schottland und sie als Softwareentwicklerin nutzt natürlich, das ist eher ein Job, der eher exponiert ist, sehr, sehr viele KI-Tools, um einfach sie im Development, im Coding schneller zu machen, besser zu testen. Und sie hat dann zum Beispiel gesagt, dass sie einfach dann mehr Zeit hat, auch für ihre anderen Interessen. Sie hat ja noch sehr viele Themen, wo sie sich engagiert und auch Ideen, die sie entwickelt. Und mit den Tools ist sie auch bei diesen anderen Themen schneller und effizienter und also kann aus sich selbst einfach mehr rausholen.
Muss man da nicht unterscheiden, weil das eine ist natürlich, dass in allen technischen Berufen KI früh oder später reinspielen will. Wir kennen es ja auch im Journalismus. Da, glaube ich, hat KI sicherlich viele Vorteile, aber was ist einfach mit Menschen, deren Jobs komplett durch KI ersetzt werden? Muss man dann auch in der Forschung oder auch in der Diskussion einfach ganz grob unterscheiden, weil in Zukunft gewisse Jobs einfach komplett obsolet werden?
Ja, interessanterweise gibt es da auch mittlerweile in der Forschung eine ein bisschen andere Sicht der Dinge, nämlich dass es gar nicht so viele Jobs geben wird, die vollautomatisiert werden. Und zumindest nicht viel mehr als in den letzten Jahrzehnten. In der Automatisierung leben wir ja schon lange. Sondern wir sprechen von Aufgaben, die automatisiert werden. Und wenn eine Arbeit aus wenigen gleichen Aufgaben betrifft, die automatisierbar sind, dann ist der Job eher vollautomatisierbar. Wenn aber eine Arbeit aus unterschiedlichen, komplexen Aufgaben besteht, dann wird sie eher nicht wegfallen. Ein Beispiel eben eines Lehrers. Der oder die macht sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Insofern ist es zum Beispiel ein Job, der nicht so leicht und schnell wegfallen wird. Und wenn man sich dann diese Daten, und das war auch die OECD-Studie, anschaut, dann sind eigentlich sehr wenige Jobs exponiert für diese Vollautomatisierung. Und natürlich muss man dann die Menschen an der Hand, also mitnehmen und auch umbilden, umschulen, aufschulen. Aber wir haben Zeit dafür und das ist alles nicht so dringend und so stressig vielleicht, wie wir das vielleicht annehmen oder die letzten paar Jahre wahrgenommen.
Trotzdem glaube ich, dass sich jeder Einzelne damit auseinandersetzen sollte, oder?
Absolut. Also das ist ganz klar auch rausgekommen. Es ist eine Technologie, und mit der man sich auch auseinandersetzen muss. Und auch nicht nur individuell als Menschen, sondern auch die EU. Die EU-Kommission war auch sehr präsent in unseren Diskussionen. War auch ganz klar, sie erkennen, dass es einen Gap gibt, dass sie was tun müssen. Nicht nur in der Regulierung, sondern auch in der Förderung, in Themensetzung, auf die man sich fokussieren muss. Das fand ich sehr beruhigend, ehrlicherweise, und es hat mich in Summe optimistisch und zuversichtlich gestimmt, dass wir das gemeinsam stemmen können.
Apropos gemeinsam stemmen, das Thema Fake News ist natürlich auch in aller Munde und hat natürlich auch viel mit KI zu tun. Braucht es da nicht auch deutlich stärkere Regulierungen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen?
Ja, das ist interessant. Das Thema Fake News war tatsächlich sehr präsent in unseren Diskussionen. Wobei weniger, als ich es erwartet hatte, weil letztes Jahr war das Hauptthema. Die Antwort auf dieses Problem war einerseits einfach individuelle Stärkung, also Stärkung der Media Literacy oder Digital Literacy, sowohl bei Jungen als auch bei Älteren. Und andererseits das Heranziehen der Verantwortung der Plattformen. Also das Thema der Plattformen war wieder nicht gelöst oder ist noch immer nicht gelöst. Die Hoffnung gibt tatsächlich die Regulierung, wobei sie nicht perfekt ist und nicht zu Ende ausdefiniert ist. Insofern bleibt es spannend und wir werden bestimmt auch nächstes Jahr in Alpbach darüber diskutieren.
Und wie meine Kollegin Anna Wallner zu Beginn dieser Folge bereits erwähnt hat, lebt Alpbach von Traditionen. Zu den langlebigeren gehören diverse Abendempfänge, die jetzt wieder in den großen Hotels stattfinden. Eine kleine Premiere gibt es in diesem Jahr auch. Die Tiefgarage unter dem lokalen Spa wurde als Event-Location entdeckt. Dort gab es am Montag eine 90er-Party. Und am Sonntag spielte im Rahmen des Forums die Indie-Pop-Band Dives. Danach legte DJ Donika Hand auf. Sehr zur Freude der tanzenden Jungen im Ort und auch der Presseredaktion.
Ja, und das war schon Folge 7 aus Alpbach am Dienstag, den 27. August. Und mit Aktivismus haben wir diese Folge begonnen, mit Aktivismus hören wir diese Folge auch auf, denn in den kommenden Tagen passiert auch abseits der Bühnen einiges. So haben die Fridays for Futures angekündigt, am Mittwochnachmittag, also am 28. August, zwischen 13 und 14 Uhr einen Klimastreik durchzuführen. Und zwar, und das ist jetzt ein bisschen bekannt, gegen einen der Hauptsponsoren des Forums, nämlich die Erste Group. Die KlimaaktivistInnen fordern die Bank nämlich auf, expandierende fossile Unternehmen von der Finanzierung auszuschließen. Bei diesem Klimastreik soll auch die deutsche FFF-Vertreterin Luisa Neubauer sprechen, die seit heute in Alpbach ist. Mehr dazu hören Sie dann morgen. Danke fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Adieu!
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.